Ja, das, was wir in dem Lied gesungen haben, das wird uns heute Morgen auch noch etwas weiter beschäftigen. Denn da, wo die vergangenen Kapitel uns sehr viel gelehrt haben und beigebracht haben, die Welt um uns herum richtig wahrzunehmen, zu sehen, wo es Gutes und Böses gibt, dort, was im Sinne Gottes ist und was gegen den Sinne Gottes ist, wo wir auch immer wieder aufgefordert waren, innerlich uns neu zu bedenken, neue Werte, neue Vorstellungen, neue Ziele zu verinnerlichen, da wird Paulus ja in diesen Kapiteln ganz konkret. Wir haben das schon in unserer letzten Bibelarbeit gehabt, die ich unter den Titel Befreites Leben noch einmal neu anfangen gestellt habe, wo wir verschiedene Beispiele gehört haben, wie unser Leben sich verändern kann und wie sich unser Leben verändern sollte. Da geht es heute ein ganzes Stückchen weiter und wir werden merken, jetzt richtet Paulus seine Aufmerksamkeit insbesondere auf die Menschen, mit denen wir zusammenleben. Also nicht nur auf uns, es ist jetzt nicht nur die Frage, wie werde ich vor Gott gerecht, wie muss ich mich verhalten, um von Gott anerkannt zu werden, sondern hier stellt sich immer stärker die Frage bei Paulus, wie soll ich mich verhalten, meinem anderen meinem Nächsten zuliebe, wie soll ich mich verhalten mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe und welche Verpflichtung habe ich denen gegenüber. Ich lese dafür die angegebenen Verse aus Kapitel 13, Vers 8 bis 14, Vers 1 und dann Kapitel 14, Vers 16 bis 15, Vers 7. Ich beginne mit Römer 13, Vers 8 bis Kapitel 14, Vers 1. Seid niemandem irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist es wie dich selbst. Ist es in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und dies noch, da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, aus dem Schlaf aufzuwachen. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weiter fortgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Den Schwachen im Glauben aber nehmt auf, doch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Soweit bis 14, Vers 1. Jetzt lese ich weiter, Kapitel 14, Vers 16 bis Kapitel 15, Vers 7. Römer 14, Vers 16. Lasst nun euer Gut nicht verlästert werden, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn wer in diesem, dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. So lasst uns nun dem nachstreben, was des Friedens ist und dem, was zur gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht einer Speise wegen Werk Gottes. Alles zwar ist rein, aber es ist böse für den Menschen, der mit Anstoß isst. Es ist gut, kein Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch etwas zu tun, woran dein Bruder sich stößt. Hast du Glaube, habe ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht richtet in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, wenn er isst, der ist verurteilt, weil er isst, nicht aus dem Glauben tut. Weil er es nicht aus dem Glauben tut. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Wir aber, die Starken, sind schuldig, die Schwachheit der Schwachen zu tragen und nicht uns selber zu gefallen. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung, denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern, wie geschrieben steht, die Schmähung derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermutigung der Schrift die Hoffnung haben. Der Gott des Ausharrens und der Ermutigung aber gebe euch gleichgesinnt zu sein untereinander, Jesus Christus gemäß. Gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zur Gottes Ehre, zu Gottes Herrlichkeit. Ja, uns wird schon beim ersten Durchlesen deutlich, da geht es ganz konkret darum, wie gehen wir mit Menschen in unserer Umgebung um und ganz besonders, wie gehen wir als Christen, als Geschwister, als Gläubige miteinander um. Wir wollen Vers für Vers etwas durchgehen und uns zu den einzelnen Versen Gedanken machen und hinterfragen lassen, um uns zeigen zu lassen, wie wir uns verhalten sollen oder zu überprüfen, wo wir Fehler gemacht haben und wo dieses innerliche Umsinnen uns dazu führen sollte, auch anders zu handeln. Ich lese aus dem Kapitel 13, Vers 8, vor Vers 8, da haben wir ja die Auseinandersetzung mit dem Staat, der Christ, der dem Staat gehorsam schuldig ist, weil Gott den Staat eingesetzt hat, um über die Ordnungen hier auf der Erde zu wachen und wo Paulus dann darauf hinweist, dass derjenige, der ein gottgefälliges Leben führt, eigentlich den Staat nicht fürchten müsse, sondern nur derjenige, der die Gebote übertritt und dann der Macht des Staates unterworfen ist. Das ist nur jetzt dazwischendurch. Wir wollen uns damit nicht viel mehr beschäftigen, als nur so viel, dass wir sehen, auch da beschäftigt sich Paulus mit dem praktischen Leben, allerdings hier mit der Verpflichtung, dem eben einer Organisation der Gemeinschaft des Staates gegenüber, wohingegen er jetzt den einzelnen Menschen im Blickpunkt hat und insbesondere die Gläubigen, mit denen wir es zu tun haben. Seid niemandem irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Hier sind zwei wesentliche Aussagen, die Paulus machen möchte. Einmal redet er von einer Schuldigkeit. Wir sprechen ja auch davon, dass wir in der Schuld eines anderen Menschen stehen. Wenn der zum Beispiel etwas Gutes für uns getan hat und wir denken nun, wir müssen das zurückgeben. Oder wenn wir einen anderen verletzt haben und sind schuldig an ihm geworden. Oder wir haben ihn betrogen, haben ihn belogen, sind schuldig an jemanden geworden. Dann schulden wir dieser Person etwas. Demjenigen, den wir belogen haben, schulden wir was? Die Wahrheit, ganz genau. Denjenigen, den wir übervorteilt haben bei irgendeiner finanziellen Transaktion, dem schulden wir nun das Geld, was wir ihm genommen haben. Und davon redet Paulus hier, da sollen wir niemandem etwas schuldig sein. Wir sollen tadellos leben, es soll nicht so sein, dass wir den anderen irgendwie etwas schuldig sind, sei es die Wahrheit, weil wir eben gelogen haben, oder sei es etwas Geld, wo wir den anderen übervorteilt haben, oder sei es eben die Anerkennung da, wo wir jemandem nicht die Anerkennung gegeben haben, die ihr schuldig gewesen ist, so wie wir das ja bei dem Staat am Anfang von Kapitel 13 gehört haben. Aber wir sollen doch eines, da sagt Paulus, bleiben wir sozusagen ständig in der Schuld. Und er fordert hier nicht mit den Worten damit auf, dass wir den anderen nicht lieben sollten. Es könnte ja jetzt so aussehen, da steht ja, seid niemandem etwas schuldig, als nur einander zu lieben. Das heißt also, in allem sollen wir dafür sorgen, den anderen nicht schuldig zu bleiben, nur den anderen zu lieben. Das könnt ihr ihm schuldig bleiben. Das meint Paulus hier natürlich nicht. Sondern Paulus will sagen, diese Verantwortung, diese Pflicht, den anderen zu lieben, die können wir gar nicht vollkommen nachkommen. Und dann stellt er sozusagen damit fest, dieser Auftrag, der ist so groß, dass wir den aus eigener Kraft nicht erfüllen können und dass wir da immer in der Schuld des anderen Menschen bleiben werden. Dass wir uns da nur bemühen können, dahin zu kommen Und ein Stück weit wird das ja erläutert durch den zweiten Teil des Verses, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Paulus führt das in dem Vers 9 dann ja noch näher aus, indem er schreibt, denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn ein anderes Gebot, wenn es ein anderes Gebot gibt, in diesem, das ist es in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Hiermit greift Paulus nochmal zurück. Wir erinnern uns daran, er hat ja darüber gesprochen, wie kann ich gerecht werden vor Gott. Und dabei hat er gesagt, durch die Gerechtigkeit der Gesetze kann ich das nicht. Ich kann die Gesetze gar nicht alle einhalten. Und hier kommt Paulus darauf zurück und sagt, ja, zwar ist das Gebot der Nächstenliebe die Zusammenfassung der ganzen Gesetze, aber in diesem Gebot der vollkommenen Nächstenliebe, dem kann ich nicht genügen. Aus eigener Kraft nicht und solange ich hier auf der gefallenen Erde bin, auch nicht. Aber er will uns auffordern, danach zu streben, nicht so sehr die einzelnen Gebote im Blick zu haben, obwohl wir ja gesehen haben, dass die Gebote uns helfen. Die Gebote zeigen uns, wo Sünde in unserem Leben, und die Gebote zeigen uns, was ist der Wille Gottes für unser Leben. Auch wenn wir dadurch nicht gerettet werden, aber es zeigt uns etwas von dem Gedankengang Gottes, etwas von dem Grundgesetz Gottes für die Welt, die er einmal schaffen will. Und dann sagt Paulus hier, eben in Vers 8 und in Vers 9, alle die einzelnen Gebote, die sind eigentlich nur da, damit wir das etwas besser verstehen. Aber im Grunde genommen würde dieses eine Gebot genügen, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Oder wie es Jesus ja auch einmal sagt, liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Also die Liebe Gottes gehört natürlich an erste Stelle auch dazu. Die lässt Paulus hier jetzt weg. Er zitiert das aus 3. Mose 19, Vers 18, wo wir lesen, du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nicht nachtragen und sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Und hier die Aufforderung dahinter im 3. Buch Mose, ich bin der Herr, das ist die Autorität, die dahinter steht. Also, wir sehen, wir sollen dem Menschen um uns herum nicht schuldig bleiben, nur in der Liebe, da bleiben wir ihnen immer etwas schuldig, da können wir nie genug tun. Da sind wir immer noch auf dem Weg, dem anderen die Liebe entgegenzubringen. Lesen wir etwas weiter, wo Paulus nämlich jetzt in den folgenden Versen etwas genauer uns beschreibt, was es bedeutet, den Nächsten zu lieben. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Das heißt, um jetzt noch wiederum zurückzugehen, selbst wenn jemand all die, sagen wir mal, nur die 10 Gebote gehalten hätte in seinem Leben, dann sagt Paulus hiermit, ja, das würde nicht mal genügen, sondern eigentlich sind das ja nur Ausführungen von dem einen Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben. Und selbst wenn du deinen anderen nicht belogen hast, du hast ihn nicht bestohlen, du hast nicht die Ehe gebrochen, du hast dieses und jenes nicht gemacht und du hast dieses Gebot nicht erfüllt, den Nächsten zu lieben, dann war das alles sinnlos und leer. Denn es kommt nicht auf formale, äußerliche Gerechtigkeit drauf an, sondern im Grunde genommen, sagt Paulus, das Ganze muss umgekehrt gedacht werden. Da ist die Liebe zum Nächsten und wenn ich den Nächsten liebe, na, dann werde ich ihn ja nicht bestehlen, nicht? Denn wenn ich jemanden liebe, dann bestehle ich ihn nicht. Oder wenn ich wirklich jemanden liebe, werde ich ihn normalerweise auch nicht belügen oder gar töten, nicht? Denn wer kann schon sagen, ich liebe jemanden und töte ihn hinterher? Das ist ja, würde man sagen, das ist ja unsinnig, das ist ja Blödsinn. Und genauso will Paulus das hier sagen und will sagen, die einzelnen Gebote, die wir im Alten Testament haben, die sind nur eine kleine Hilfe, wo eigentlich jedermann selbstverständlich sein müsste, wenn ich den anderen liebe, dann tue ich ihm das nicht. Dann achte ich den anderen und versuche, sein Bestes zu erreichen und mich dafür einzusetzen. Dann lesen wir in Vers 11. Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen und die Stunde, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist die Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Und dann Vers 12, die Nacht ist weit fortgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Und dann lesen wir noch ein Stückchen weiter, Vers 13, lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgerei und Trinkgelage, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Eifersucht. sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und treibet nicht Vorsorge für das Fleisch, dass die Begierde wach werde. Hier gebraucht Paulus ein Bild. Und wenn wir dieses Bild lesen und hinterher auch noch seine Anwendung dazu lesen, sind wir erstmal erschreckt. Denn dann denken wir, das schreibt Paulus an Christen und sogar noch an eine Gemeinde in Rom, die er als vorbildlich betrachtet, wie wir das am Anfang des Römerbriefs gelesen haben. Und dann warnt er sie davor, eben hier mit Trinkgelage und Ausschweifung, was sie nicht tun sollen, und Unzucht zu betreiben. Und da müssen wir uns schon fragen, ja, wie haben die damals gelebt? Oder wir müssen uns heute auch fragen, wie leben wir heute? Sind wir vielleicht auch davon betroffen? Was versteht Paulus eigentlich damit? Erst einmal, wenn wir aber in Vers 11 und 12 anfangen, dann redet Paulus davon, dass es eine Stunde gibt, oder diese Stunde ist schon da, zu der wir aufwachen sollen. Hier gebraucht Paulus das Bild von Tag und Nacht. Also in der Nacht, da schläft man, und dann irgendwann am Morgen, dann ist die Stunde so weit, dass wir aufstehen müssen, dann klingelt der Wecker und wir wissen, jetzt ist die richtige Zeit. Und das Wort, was dort benutzt wird, die Griechen haben da einen Vorteil, das ist das Wort Kairos. Und Kairos heißt der richtige Zeitpunkt, der ist jetzt da. Im Gegensatz zu einer Zeitspanne, zu einem längeren, sich ausdehnenden Zeit. Also die Stunde ist da, wo ihr aufwacht, vom Schlaf aufwachen sollt. Unsere Rettung ist näher, als da wir zum Glauben kamen. Das ist ja eine Wahrheit, die können wir auch zustimmen, nicht? Wenn wir vor 10 Jahren zum Glauben gekommen sind, dann ist die Stunde unserer Rettung bzw. der Wiederkunft Jesu näher als damals. Das ist eine ganz einfache Wahrheit, das ist nichts Besonderes, was Paulus hier schreibt. Er sagt, der Tag, wo Jesus Christus wiederkommt, kommt immer näher, macht euch bereit. Jesus wird bald wiederkommen. Da sollen wir innerlich dazu wach sein. Und dann fordert er sie deshalb auch auf, schlaft nicht. Das heißt ja, so viel wie vorher haben die Christen geschlafen. Dann müssen wir uns fragen, schlafen wir vielleicht auch? Sind wir uns bewusst, dass die Stunde nahe herbeigekommen ist? Sind wir bereit dafür, dass Jesus kommt, um uns zu holen? Sei es in dem Augenblick, wo wir jeder einzeln sterben und dann vor Gott stehen werden, oder sei es dann, wenn Jesus Christus auf diese Erde kommt, um hier sein Reich aufzurichten und wir mit ihm vereinigt werden. Also, diese Stunde ist nahe und wir sollen uns dann darauf vorbereiten. Dieses Bild, das weitet er jetzt noch aus. Da sagt er, die Nacht ist weit fortgerückt. Und hier meint er ja mit Nacht, wir kommen später noch dazu, nämlich in Vers 13 beschreibt er ja Schwelgerei, Trinkgelage, Unzucht, Ausschweifung. Und das ist ja, er wählt ganz besonders diese Ausdrücke, denn das ist ja meistens etwas, was in der Nacht stattfindet. Ne? Trinkgelage, wann sind die? Ja, meistens nicht gerade zum Mittag, das sind die wenigsten, die sich dann schon betrinken, sondern am Abend trifft man sich in der Wirtschaft und betrinkt sich, bis morgens in die Morgenstunden hinein. Ebenso ist das mit der Unzucht. Ja, die meiste Unzucht, das ist eben auch dann eher was so im Tag, in der Nacht, im Dunkeln passiert, nicht? Oder Ausschweifung, all diese Sachen. Da nimmt Paulus das Bild dazu und sagt, so ist das ja im Dunkeln. So machen die das in der Nacht. Aber seht, die Nacht ist bald vorbei. Nacht steht ja auch dafür, für das, was das Licht meiden muss, wenn da das Licht Gottes ist. Da würde dann die Schuld und die Sünde offenbar werden bei den Menschen. Aber noch ist das alles in dem Dämmerlicht. Noch ist das nicht alles offenbar und deshalb leben auch viele Menschen noch darin. Und wir sollen ein Licht in der Welt sein, wie Jesus das ja auch sagt. Auch das passt in dieses Bild hinein. Es ist noch nicht ganz Tag, aber wir sollen unser Licht schon anzünden. Wir sollen unser Licht leuchten lassen unter den Menschen, unter eben all dem, was sie in der Dunkelheit treiben und tun. Wir sollen uns nicht anpassen dieser Dunkelheit. Da ist es nun finster, aber wir wissen, unser Wecker hat schon geklingelt, bald kommt Jesus wieder, bald wird offenbar werden, was in dieser Dunkelheit alles geschehen ist. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen. Die zählt Paulus dann ja später auf, als Beispiele, was dazu gehört. Alles das, was das Licht scheuen muss, was nicht in der Gegenwart Gottes im ewigen Licht bestehen kann. Und lasst uns Waffen des Lichtes anziehen. Das ist die Aufforderung, die ich gerade genannt habe, wo Jesus uns auffordert, ein Licht in dieser Welt zu sein. Wo wir auch lesen, am Anfang des Johannesevangeliums, dass Jesus als das Licht in diese Welt gekommen ist und als das Wort in diese Welt gekommen ist. Aber die Welt wollte nichts davon wissen. Jesus, wir sollen das so machen, wie Jesus das auch getan hat. Aber wir staunen darüber und wir müssen uns herausfordern lassen, dass Paulus davon ausgeht, dass wir auch als Christen irgendwie so in einem Dämmerzustand, in einem Halbwachzustand am frühen Morgen sein können. Manchen geht das sicherlich auch so und das ist damit ja nur übertragen gemeint. Aber dass der Tag bald anbricht und dass wir bereit sein sollen, Menschen darauf aufmerksam zu machen, Menschen zur Umkehr zu rufen und selbst unser Leben umzugestalten. Der Tag, der hier gemeint ist, das ist, den finden wir in der Bibel ja ganz oft. Dann wird da vom Tag des Herrn geredet oder später auch vom Tag des Gerichts. Der Tag des Herrn, wenn Jesus Christus wiederkommen wird und alle Menschen erkennen müssen und ihn als Herrn anerkennen werden, erkennen müssen, dass er der Herr ist und dass sie vor ihm verantwortlich sind. Vers 13, ich habe schon darauf hingewiesen, lasst uns anständig wandeln, wie am Tag. Nicht in Schwelgerei und Stinkelage. Also hier sagt er das ja sogar. Lasst uns anständig wandeln, so wie die Menschen das sonst vielleicht nur an der Oberfläche tun. Nur am Tag, wenn man es nicht bemerkt. Und dann in der Nacht sind sie ausschweifend. Und so, da steht hier, wir sollen immer so leben. Nicht nur äußerlich angestrichen, sondern auch tief in uns. Eben, wir sollen ja umsinnen. Unsere Werte sollen anders sein. Wir sollen immer so leben, egal ob da jemand zuschaut oder ob niemand da zuschaut, egal ob uns jemand sieht oder nicht, wir sollen immer so leben, als wäre es am Tag. Und Tag meint hier ja eben nicht nur das Licht, was wir hier haben, sondern Tag meint hier ja im Lichte Gottes. Das heißt, wir sollen ständig bewusst sein, Gott ist bei uns, Gott sieht das auch. Ja, so wie man das kleinen Kindern vielleicht immer sagt, nicht? Auch wenn du da jetzt hier im Geheimen da irgendwo, wo die Mama das nicht sieht, etwas Schlechtes tust, Gott sieht das. Aber nicht so wie der Polizist nur, der dort dann hinterher die Strafe ausspricht, sondern wir sind in der Gegenwart Gottes, das ist ja auch etwas Positives. Wir wissen, Gott ist immer da. Wir sind nicht irgendwo, ja, wir lesen in dem Psalm vom Schatten des Todestales, nicht? Schatten bedeutet ja auch, dass wir Angst bekommen können, dass wir etwas aus der Nähe Gottes herausfallen. Hier, wir sollen immer so leben, dass wir im Licht Gottes sind, dass wir wie am Tag wandeln. Schwelgerei, Trinkgelage, Unzucht, Ausschweifung, Streit, Eifersucht sind hier genannt. Oder eben statt Eifersucht wird auch in manchen Bibelübersetzungen das Wort Neid gebraucht. Und das sind Punkte, die Paulus beispielhaft anführt und wo wir uns fragen, inwieweit lassen wir uns von dem beeinflussen. Wenn hier Schwelgerei und Trinkgelage gebraucht wird, dann möchte ich nur auf ein etwas moderneres Wort hinweisen, wie die Vergnügungsgesellschaft oder die Vergnügungssucht, die in unserem Land um sich greift. Eben möglichst viel genießen. Wir könnten auch von Genusssucht. Ich muss doch noch alles miterleben und mitmachen. Ich muss da und dort und da noch dabei sein, um möglichst alles ausgenutzt und alles einmal probiert zu haben. Und das, was Paulus hier aufgreift, Schwelgerei, genau das meint er damit. Nur hier an dem Beispiel von nur aufgehen im Essen, im Trinken, in der Genuss der Sexualität, aber in dem Sinne, wie es außerhalb der Ordnung Gottes steht. Denn all diese Dinge sind ja in der Rahmen, den Gott gesetzt hat, gut. Das Essen ist gut, wir können uns freuen an dem Essen, sollen es auch. Aber das Essen soll nicht Inhalt unseres Lebens werden. Wir sollen nicht nur danach ausgerichtet sein oder ständig nach neuen Genüssen Ausschau halten. Genauso beim Trinken, genauso bei der Sexualität, die an sich etwas Gutes von Gott Geschenktes ist, aber nur da, wo sie in dem Rahmen stattfindet, den Gott gesetzt hat. Die Punkte, die dann kommen, die Ausschweifung, der Streit, die Eifersucht, das ist von vornherein etwas, was Paulus hier als negativ feststellt. Und wo wir uns fragen müssen, inwiefern tragen wir dazu bei, Streit zu fördern, da wo wir leben, oder wo sind wir Friedensstifter? Wo sind wir diejenigen, die auch diesem Gebot der Nächstenliebe gemäß leben? Wo ist die Eifersucht bzw. der Neid tief in unserem Herzen anderen Menschen, vielleicht sogar Christen in der Gemeinde gegenüber, mit denen wir zusammen leben? Und da sagt Paulus, das ist in der Nähe Gottes, geht das nicht. Das ist eine Tat, die eigentlich nur im Finsteren gedeihen kann. Das ist etwas, wenn wir in der Gegenwart Gottes leben, was uns stört, was die Verbindung zu Gott hindert und wo wir daran arbeiten sollten, das aufzugeben. Und Neid, wir haben uns ja schon damit beschäftigt am Anfang des Römerbriefs, wenn ihr euch erinnert, das war das Bild eben so, das sind die Gesetze der Welt, das Handeln der Welt und das ist das Handeln Gottes. Und der Neid war einer der Punkte, die Paulus aufgezählt hat für das Handeln und die Werte in dieser Welt. Sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Hier sind wiederum zwei Punkte. Einmal davor, wo wir aufgefordert werden und davor, wo wir gewarnt werden. Nicht Vorsorge für das Fleisch betreiben. Nun, damit meint Paulus sicherlich nicht, dass wir keine Rentenbezüge bezahlen sollen oder dass wir aus der Krankenversicherung austreten sollen, weil wir dann Vorsorge betreiben für unsere Zukunft. Nein, sondern Paulus geht es hier vielmehr um die Gewichtung, was unseren Sinn und unser Ziel im Leben ausmacht. Ist alles in unserem Leben darauf ausgerichtet, uns es möglichst angenehm für unser Fleisch zu machen? Zum Beispiel, mir ist es jetzt mühsam, ich will am Abend lieber die Beine hochlegen und mich etwas ausruhen oder einen Fernsehfilm schauen, obwohl ich weiß, dass ich doch eigentlich die Verpflichtung hätte, einmal zu meinem Nachbarn zu gehen, der krank im Bett liegt, oder ihm etwas vom Evangelium zu sagen. Da, wo ich weiß, dass ich einen Auftrag von Gott habe und dann nicht dafür sorge, sondern nur daran denke, nun, es könnte mir ja schaden, eben nur Vorsorge dafür zu treiben, dass es mir körperlich, irdisch hier gut geht, dann ist es falsch. Das meint Paulus hier damit. Und deshalb schreibt er ja auch als Gegenüberstellung, dass wir den Herrn Jesus Christus anziehen sollen. Und dieses Anziehen, das meint tatsächlich so etwas wie die Kleider, die wir anziehen. Das heißt, Jesus Christus überdeckt uns vollkommen. Das ist nicht nur ein kleiner Teil in unserem Herzen, wo wir sagen können, da lebt nun Jesus und der Rest, da bestimme ich doch noch weiter drüber. Sondern das bedeutet, äußerlich soll ich dann auch so wie Jesus Christus aussehen, nicht? Denn wenn ich ihn jetzt angezogen habe, er über mir drüber ist, was sehen die Menschen dann? Was sehen die Menschen? Ganz genau. Da will Paulus hier eigentlich mit sagen, dann sehen die Menschen in dem, was ich tue, in dem, was ich lebe, nicht mich, sondern Jesus Christus. Und so sollen wir leben, eben nicht auf unser Fleisch, was sowieso vergänglich ist, achten, sondern wir sollen darauf achten, dass wir Jesus repräsentieren. Wie Paulus an anderer Stelle sagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Da meint er etwas ganz Ähnliches damit, nur hier ist das vielleicht sogar noch etwas intensiver ausgedrückt. Wir sollen hineinschlüpfen in Jesus Christus. Er soll uns ganz umhüllen. Die Menschen sehen Jesus Christus an uns. Wir haben die engste Verbindung, die überhaupt möglich ist. Und darüber hinaus hat das ja noch einen Vorteil. Was ist denn für diejenigen, die uns angreifen, für die Versuchung des Teufels, die von außen auf uns zukommt? Ganz genau. Das ist wie ein Schutzpanzer um uns herum. Denn letztendlich wird dann Jesus Christus angegriffen und nicht wir. Denn wir haben ihn ja angezogen. Und alle Angriffe, die von außen kommen, die treffen eben auf dieses Wesen, womit dem Jesus Christus uns prägt. Und das ist sicherlich etwas, wo wir sagen können, wir werden aufgefordert dazu, aber es ist zu unserem eigenen Wohl, zu unserem eigenen Vorteil. Paulus weist noch weiter, wir kommen auch noch darauf, auf die geistliche Waffenrüstung, nicht? Die ja auch etwas ganz Ähnliches sagt und wo dann dasselbe Bild gebraucht wird, nur dann einzelne Teile benannt werden. Nicht? Da ist dann die äußere Kleidung, da ist die Waffenrüstung Gottes, die uns schützt von außen hin und hier ist das eben etwas zusammengefasst hinein. In Kapitel 14, wir überschlagen jetzt einige Verse, aus Kapitel 14, den Vers 1, den wollte ich ja noch lesen. Den Schwachen im Glauben aber nehmt auf, doch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Das ist jetzt, kommt im ganzen kommenden Kapitel, im Anfang von Vers 14, ist das die Frage, mit der sich Paulus auseinandersetzt, eben inwiefern bestimmte Einzelheiten unseres christlichen Lebens wir den anderen vorschreiben sollen. Und Paulus dann, kurz zusammengefasst, sagt in Vers 4, wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt dem eigenen Herrn. Hier will Paulus zusammenfassen und sagen, das, was Äußerlichkeiten betrifft, das, was nicht den Kern des Glaubens, das Leben mit Jesus Christus betrifft, das sollen wir ganz hinten anstellen. Wir sollen nicht den anderen überprüfen und ihn in jeder Einzelheit vorschreiben, wie er sich zu verhalten hat in der Gemeinde oder im Alltag. Sondern jeder Mensch ist in diesen Fragen zuerst Jesus Christus verantwortlich. Und er führt Beispiele auf, von denen werden wir jetzt auch ab Vers 16 noch einiges sehen. Vers 16 im Kapitel 14. Lasst nun euer Gut nicht verlästert werden. was unser Gut ist, das haben wir ja schon kennengelernt. Das, was nämlich gut, was vorbildlich, brauchbar, tüchtig in den Augen Gottes ist. Und das wird nun unser Gut genannt. Wir leben darin und das soll nicht verlästert werden. Warum könnte es denn verlästert werden von den Menschen? Warum könnte das, was ja an sich gut ist, was der Wille Gottes ist, was zum Besten der Menschen dient, warum könnte das verlästert werden? Weil sie Gott ablehnen, ja. Aber daran können wir ja nichts tun, nicht? Denn hier fordert Paulus ja auf, lasst euer Gut nicht verlästert werden. Das heißt, hier rechnet er damit, es gibt die Möglichkeit, dass Menschen das Gut, was wir ihnen bringen, verlästern. Und zwar, wer ist daran schuld dann? Hier, bei diesem, was Paulus hier anspricht, wer könnte daran schuld sein? Ganz genau. Wenn Paulus uns hier auffordert, dass wir das nicht tun sollen, dann meint er ja damit, wir selbst können dazu dienen, dazu beitragen, dass Menschen das Gute verlästern, was wir eigentlich bringen wollen. Und das kann woran liegen? Einmal, dass wir nämlich nicht im Licht wandeln, sondern hier in der Finsternis noch in der Nacht sind, diese Werke tun. Und Menschen die Botschaft Jesu ablehnen, nicht weil sie etwas gegen Gott haben, sondern weil sie sehen, wie wir leben. Und das ist dann erschreckend, das ist traurig, ne? Darüber hinaus kann es aber auch sein, das, was Paulus nämlich unmittelbar hier vorbeschreibt, dass wir zusätzliche Gesetze aufstellen. Dass wir Gesetze aufstellen und sagen, nun als Christ musst du aber so und so und so und so leben. Du darfst nur die Musiktour hören, du musst dich so und so kleiden, du darfst nur das und das essen. Und dass Menschen deshalb die Botschaft ablehnen. Dass sie nicht das Gute ablehnen, was Gott ihnen gibt, aber die sagen, ja so zu leben, nein, das will ich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Was soll das für einen Sinn haben? Dass Menschen das ablehnen, und zwar um unserer Willen. Und wir werden hier aufgefordert, nicht so zu handeln, sondern das Gut, den Kern des Evangeliums in den Mittelpunkt zu stellen. Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Vers 17, Vers 18. Denn wer in diesem dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. Zerstöre nicht einer Speise wegen das Werk Gottes. Alles zwar ist rein, aber es ist böse für den Menschen, der mit Anstoß isst. Hier geht es jetzt um die Frage nicht mehr des Essens und Trinkens, das hier ist ja neutral gebraucht, nicht das überschwängliche Essen, die Schwelgerei und die Besäufnisse, die wir gerade gehabt haben, sondern hier das normale Essen und Trinken. Aber da war das bei den Juden so, die hatten auch eigene Gesetze und die haben gesagt, nun das, du darfst nur koscher essen, nicht? Und auch jetzt als Christ darfst du auch nur koscher essen. Du darfst Schweinefleisch nicht essen. Du darfst dieses oder jenes nicht essen. Also am besten nur Gemüse essen. Das ist zwar tatsächlich wahrscheinlich auch gesund, aber wir sollen aufpassen, dass wir keine eigenen Gebote und Gesetze aufmachen. Denn hier sagt Paulus ja, Essen und Trinken ist nicht das Wesentliche im Reich Gottes, sondern die Gerechtigkeit vor Gott, der Friede, die Freude im Heiligen Geist. Das ist das, was uns prägen und bestimmen soll, nicht die äußeren Gebote und Gesetze, denn deshalb sagt Paulus dann ja auch in Vers 20, dadurch kann es passieren, zerstöre nicht der Speise wegen das Werk Gottes. Alles zwar ist rein, aber es ist böse für den Menschen, der mit Anstoß isst. Hier fasst Paulus das so ein bisschen zusammen, eben worum es ihm dabei geht. Und damit will er sagen, wenn wir irgendein zusätzliches Gebot aufstellen, dann kann es sein, dass wir das Werk Gottes, nämlich dass ein Mensch gerettet werden kann, dass Einigkeit in der Gemeinde besteht, können wir dadurch zerstören. Wir können dem anderen ein Anstoß sein und der andere nimmt Schaden in seinem Glauben. Und dann sagt Paulus eben hier, Vers 17 und auch Vers 20, Essen und Trinken, das ist nicht das Wesentliche. Die äußeren Gebote, meinetwegen auch vielleicht heute aktueller, wie lang der Rock sein muss oder ob man mit welcher Kleidung man in den Gottesdienst geht, welche Musik dort gespielt wird, das ist zwar eine Frage, über die man sprechen sollte, aber das sollte uns nicht dazu bringen, dass wir anderen Menschen ein Anstoß sind oder dass wir das Werk Gottes, was Gott in anderen Menschen angefangen hat, zerstören. Und hier spricht Paulus dann ja noch von den Schwächeren und den Stärkeren, wie er das auch im 1. Korintherbrief tut, wo es dann insbesondere um die Frage des Götzenopferfleisches geht, was gegessen wird. Und immer wieder weist Paulus interessanterweise, interpretiert er das ganz anders, als wir das tun. Nämlich, wir würden vielleicht sagen, nun diejenigen, die das Götzenopferfleisch essen, das sind die Schwachen im Glauben. Die haben nicht die Kraft durchzuhalten. Die können nicht sich dagegen verwehren. Und die, die stark sind im Glauben, das sind diejenigen, die da streng durchhalten und eben die Feiertage einhalten, die Gebote einhalten. Ja, Gebote lassen wir mal weg, die Feiertage einhalten, die dieses und jedes Fleisch nicht essen oder die jetzt, um das aktueller zu machen, eben meinetwegen in dem langen Rock kommen oder mit dem, ich will mal keine näheren Beispiele nennen, aber Sie kennen das sicherlich aus Ihrer Gemeinde auch, was es da für Gebote und Gesetze gibt. Aber Paulus seltsamerweise macht das gerade umgekehrt. Der sagt nämlich, die Schwachen sind diejenigen, die sich an all diesen äußeren Geboten festhalten. Das heißt, er will so ein bisschen sagen, ja, die brauchen den äußeren Halt. Die halten sich an Äußerlichkeiten fest, damit ihr innerliches Leben mit Gott einen Rahmen hat. Und so war das von den Juden ja auch gedacht. Die ganzen Gebote, die sie gemacht haben, nannten sie den Zaun ums Gesetz. Das Gesetz war da und das sollte man einhalten. Aber um es leichter zu machen, um genau zu wissen, was ich als Minimum tun muss, deshalb haben sie den Zaun ums Gesetz gebaut und gesagt, jetzt wird es einfacher, das Gesetz zu halten. Denn jetzt weiß ich ganz genau, das muss ich tun, dann habe ich es erfüllt und alles andere, da brauche ich mich nicht mehr darum zu kümmern. Ja, also wir sollen daran denken, die Schwachen, diejenigen, die diese Gebote und Gesetze aufgestellt haben und für die sie sehr wertvoll und wichtig sind, die zu achten und ihnen kein Einstoß zu sein. Also nicht nur zum anderen zu verlangen. Vorher waren die ermahnt worden, richtet nicht den anderen, denn Gott wird die richten. Also da sind die angesprochen eben mit dem Haushalter. Ich hatte ja den Vers erwähnt mit dem Knecht, der seinem Herrn verantwortlich ist. Da sind die angesprochen, die ein Gesetz aufstellen. Sagen wir mal, um ein Beispiel zu nehmen, was da niemandem zu nahe tritt. Ich stelle jetzt ein Gesetz auf. Jeder muss, wenn er am Sonntagmorgen in den Gottesdienst kommt, einen Hut auf dem Kopf haben. Ne? Wäre ja eine Möglichkeit, als Gebot aufzustellen. Nun, spricht Paulus erst einmal zu denen und sagt, nun, ihr sollt die anderen nicht verurteilen während eines solchen Gesetzes, denn jeder ist selbst vor Gott verantwortlich. Gott wird diese Person richten. Da wendet er sich erst an die einen. Und dann wendet er sich an die anderen, die sagen, nun, an den äußeren Geboten, da halte ich mich nicht auf. Es ist letztendlich alles hier auf der Erde von Gott gegeben und wir können es benutzen, sofern und wir es richtig einschätzen und uns nicht das an erster Stelle im Leben steht. Wir das also unter der Liebe, unter den Geboten Gottes gebrauchen. Und dann spricht Paulus jetzt hier zu denjenigen und sagt, seid aber den anderen kein Anstoß. Wenn die sich jetzt immer darüber ärgern, wenn die in ihrem Glauben Probleme bekommen, weil ihr das nicht tut und sie provoziert dadurch, dann denkt an die Liebe dem anderen gegenüber. Dann lieber der Liebe willen, kommt ihnen entgegen, selbst wenn es euch nicht gerechter macht und euch nicht näher zu Gott bringt. Also hier werden beide ermahnt, Paulus spricht zu den einen und zu den anderen und sagt, kommt zusammen, achtet aufeinander, verurteilt den anderen nicht, aber akzeptiert den anderen auch, selbst wenn er schwach ist und an diesen äußeren Formen festhält und ihm das ein wesentlicher Punkt ist. Vers 18 und 19 vielleicht noch einmal in diesem Zusammenhang. Denn wer in diesen den Menschen dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. So lasst uns nun dem nachstreben, was Frieden und was der gegenseitigen Erbauung dient. Das steht hier ja dazwischen. Ich habe es jetzt erst einmal ausgelassen, aber hier fasst Paulus das ja ein Stück weit zusammen. Wenn er nämlich sagt, wir sollen Frieden in der Gemeinde haben. Das ist jetzt ganz konkret, nicht der weltweite Friede, sondern der Friede im Leben miteinander. Und wir sollen dazu dienen, dass wir gegenseitig erbaut werden. Nicht, dass der andere nun unbedingt meine Überzeugung übernimmt. Nicht, dass der andere nun sich auch nach den äußeren Formen richtet, die ich erfunden habe oder die ich von meinen Vorfahren übernommen habe. Sondern, dass wir erbaut werden. Wir haben ein Stück weit Verantwortung füreinander, dass wir im Glauben vorankommen, uns gegenseitig erbauen und Freude daran haben, wenn es dem anderen besser geht, wenn der andere mehr Erkenntnis im Glauben bekommt. Vers 21. Es ist gut, kein Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch etwas zu tun, woran dein Bruder sich stört. Hast du Glauben, habe ihn für dich selbst vor Gott glückselig, wer sich nicht richtet in dem, was er gut heißt. Also hier nochmal auf das Fleischessen, was er ja im ersten Korintherbrief ausführlicher behandelt, Paulus, oder mit dem Wein trinken. Eben damals hat man gesagt, kein Wein trinken, kein Fleisch essen, um Gott gerecht zu sein und hier darauf achten, wie unsere Geschwister darauf sich achten, was ihnen wichtig ist. Hast du Glauben? Hier stellt Paulus die Frage, vertraust du Gott ganz? Und wenn du Gott ganz vertraust, dann bleib dabei vor Gott, Gott achtet das. Gott kommt es nicht auf diese äußeren Formen drauf an. Aber eben in der Gemeinschaft kommt es manchmal so, dass wir dann auf die anderen Rücksicht nehmen sollen und müssen. Ich werde jetzt nicht mehr dazu sagen, weil sonst unsere Zeit wegläuft und gehe gleich zu Vers 23 über. Wer aber zweifelt, wenn er isst, der ist verurteilt, weil er es nicht aus Glauben tut. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Hiermit sagt er, wenn einer sich in bestimmten Fragen nicht sicher ist, wenn einer meint, nun, vielleicht ist das ja doch die Ordnung Gottes, die ich einhalten soll, denn Gott hat auch äußere Ordnungen, dann besser sich daran zu halten, als das zu übertreten, weil man sich denkt, das ist mir nicht bequem genug, das ist mir zu mühsam. Lieber daran halten, festhalten, wenn der Zweifel da ist. Wenn ich mir innerlich sicher bin, Gott erwartet nicht von mir, diese oder jede äußere Form zu beachten, mich nach diesem oder jenem Gebot auszurichten, dann kann ich darauf verzichten. Denn dann tue ich das aus dem Glauben, aus der Beziehung zu Jesus Christus. Vers 1 aus Kapitel 15. Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, der Schwachheit der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Denn auch Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähung derer, die dich geschmäht haben, ist auf mich gefallen. Hier führt er das nochmal weiter und sagt, Jesus hat ja auch so gelebt. Er war nicht mit sich zufrieden, weil er gerecht war vor Gott, weil er ja alle Gebote erfüllt hat, sondern hier finden wir den Hinweis, Jesus hat ja ganz für die anderen gelebt. Er selbst hätte vieler seiner Sache, dieser Dinge nicht bedurft, die er gesagt hat und die er getan hat. Aber um der anderen willen hat er es getan. Und ja, denken wir beispielsweise auch an die Geschichte der Taufe. Jesus wurde getauft. Ja, Jesus hätte doch nicht getauft werden müssen, denn Jesus war ja schon vorher gläubig, oder? Jesus war ja schon gläubig, als er geboren wurde, können wir sagen. Er ist ja nicht zum Glauben gekommen. Aber trotzdem hat er das hier gemacht, sozusagen um unserer Willen, als Vorbild für uns, dass wir sehen, so ist eigentlich der Weg, den wir gehen sollten. Wir kommen zum Glauben und lassen uns taufen als Zeichen dieses zum Glauben kommen. Und hier wiederum, nicht wir selbst sollen gerecht werden. Nicht wir selbst sollen nur uns darüber freuen, dass wir ja alles geschafft haben, sondern wir sollen den anderen im Blick haben, eben zur Erbauung und zum Guten unseres Nächsten. So wie Jesus das uns als Vorbild getan hat. Ich lese dann zum Abschluss die Verse 4 bis 7 aus dem 15. Kapitel, 4 Vers 7. Denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermutigung der Schrift die Hoffnung haben. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch gleichgesinnt zu sein untereinander, Jesus Christus gemäß, also so wie Jesus Christus das auch getan hat, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Deshalb nehmt einander auf, wie der Christus euch aufgenommen hat zur Ehre Gottes, zur Herrlichkeit Gottes. Hier das höchste Ziel, nicht Selbstgerechtigkeit, das höchste Ziel, nicht unsere Errettung, das höchste Ziel, nicht das Wachstum der Gemeinde, das höchste Ziel, nicht alle Gebote einzuhalten. Das höchste Ziel ist hier die Herrlichkeit Gottes, zu der alles dienen soll und dem wird alles untergeordnet. Wir sollen einmütig miteinander sein. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist ja auch eine Verheißung, die auf die Einigkeit, auf die Gemeinschaft der Geschwister gemünzt ist. Kein falscher Individualismus. Die anderen fallen mir doch sowieso auf die Nerven. Ich kann doch für mich selbst als Christ leben. Und wenn du wüsstest, welche seltsamen Typen in meiner Gemeinde sind, dann würdest du das auch verstehen, dass ich am Sonntag gleich nach dem Gottesdienst nach Hause gehe, um möglichst wenig Gemeinschaft mit den anderen zu haben. Nein, sondern uns soll es danach ziehen, auch wenn es mühsam ist. Denn Paulus schreibt hier ja davon, dass es eben, dass wir ein Ausharren brauchen in der Ermunterung. Das ist nicht von heute auf morgen. Das kann auch mühsam sein. Aber wir sollen eben darin bleiben, Jesus Christus als Vorbild nehmen und diese Einigkeit, die Entwicklung, das Ziel unserer Geschwister vor Augen haben, Gott näher zu kommen. Und dann können wir mit einem Mund, oder heute würde man sagen, vielleicht mit einer Zunge,
Also mit einem Gedanken, in einer ganzen Einigkeit können wir Gott loben und mit Gott zusammenleben. Und da sehen wir ja in der Folge, im Römerbrief und auch in anderen Verheißungen, die uns im Neuen Testament gegeben werden, dass Gott einen Segen auf diese Einigkeit der Geschwister untereinander gelegt hat. Dass da, wo Streit unter uns ist, da, wo wir nur an uns selbst denken, sei es auch an unsere eigene Heiligkeit. Manche Menschen haben das den Heilsegoismus genannt. Eben, ich bin jetzt gesund, ich bin gerettet, das genügt, die anderen können bleiben, wo sie sind. Ganz radikal, nicht? Wenn wir so handeln, dann wird da kein Segen Gottes auf unserer Arbeit, auf unserem eigenen Leben und auch auf unserer Gemeinde liegen, sondern da auf den anderen zu gehen, dem Schwachen oder dem Starken, je nachdem, wie wir den anderen jetzt ansehen und auf welcher Seite wir dort stehen, nicht nur ertragen, sondern ihm helfen, weiter im Glauben zu wachsen. Ich fasse kurz zusammen. Wir haben ab Vers 13, Kapitel 8, gesehen, dass die Liebe das Gesetz erfüllt. Dass selbst wenn wir alle Gesetze halten, wir noch lange nicht dem Willen Gottes entsprechen, weil die Liebe als Gebot da ist, wo wir dem anderen immer etwas schuldig sind und bleiben. Dann haben wir gesehen, dass diese Liebe auch ganz konkrete Züge hat in unserem Leben. Wir sollen aufwachen, da wo wir bisher geschlafen haben, da wo wir bisher nicht dem Willen Gottes entsprechend gehandelt und gelebt und gedacht haben. Wir sollen uns unterscheiden von dieser Welt, denn sonst machen wir Gott zu einem Gespött. Wir sollen uns aber nicht an Äußerlichkeiten festhalten und wir sollen dem anderen keine Vorschriften machen in äußeren Punkten, die mehr einer Tradition oder einer persönlichen Überzeugung entspringen. Aber wir sollen auch nicht uns über den anderen erheben und sagen, nun, das betrifft mich alles nicht mehr, sondern wir sollen auch um des anderen Willen auf ihn zugehen, ihm kein Ärgernis und Anstoß sein. Wir sollen auch nicht die Menschen, die noch nicht gläubig sind, um unsere eigenen Gebote und Gesetze willen, die wir aufgestellt haben, ein Hindernis sein, Gottes Liebe und Gottes Wesen kennenzulernen. Gott hängt nicht an den Äußerlichkeiten, wir sollen innerlich uns ganz Gott hingeben und dann hat es Auswirkungen in unserem Leben, die man aber nicht nur an verschiedenen einzelnen Gesetzen festmachen kann. Und dann sollen wir nach dem streben, was zum Guten dient, was zur Erbauung dient und zwar nicht nur zu unserer eigenen Erbauung, sondern gerade zur Erbauung unseres Nächsten. Wir beten zusammen.